Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Suscon, der Podcast für nachhaltige Investments. Titel der heutigen Folge: Sustainable Credit ist nicht gleich Sustainable Credit. Und mein Gast ist die Fondsmanagerin Saida Eggerstedt von der Fondsgesellschaft Schroders. Sie ist im August 2019 zu dieser Gesellschaft gewechselt und ist dort mittlerweile Head of Sustainable Credit und sie managt den Schroders Sustainable Euro Credit Fund. Ja, schön, dass Sie mir zugeschaltet sind, Frau Eggerstedt. Der Wechsel von der Deka zu Schroders, wie kam es dazu? Einfach sich mal verändern, Karriereleiter hoch, neue Herausforderungen. Was waren die Gründe, warum Sie es gemacht haben?
Vielen Dank. Ich denke, ein großer Grund war eigentlich, ein bisschen mehr globaler denken zu können, weil besonders in Nachhaltigkeit merkt man schon, dass die Themen, ob das um Global Warming geht oder mehr Gleichheit und Supply Chain, viele Sachen, die sind doch mehr globaler als nur europaweit. Und ich bin auch als Mensch, denke ich, globaler davon. Nach vielen Jahren bei der Deka, wo ich auch viel gelernt habe, dachte ich, es kann auch am Ende des Karriere oder mehr längerfristig auch ein bisschen globaler was zu machen. Aber ich muss auch zugeben, dass ich habe auch ein bisschen mehr Diversität gesucht, in der Sinne, dass auch mehr Frauen vielleicht direkt in Fondsmanagement, das hat mir auch ein bisschen gefällt und das wollte ich auch wieder haben.
Wir halten fest, die Deka ist nicht das globale Dorf, aber Sie sind jetzt international mit Schroders. Ja, wenn wir uns mal das letzte Jahr Revue passieren lassen, dann war ja Covid das Thema, was uns bis heute beherrscht, das kann man so sagen, bis heute und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Und es wird viel darüber geredet, wie der Einfluss von Covid auf die Nachhaltigkeit war. Ist das etwas, was die Nachhaltigkeit, das nachhaltige Denken verstärkt hat? Ist es ein Punkt, der Sie heute anders denken lässt über Nachhaltigkeit oder hat es die Rahmenbedingungen für nachhaltiges Investieren verändert?
Ich denke, das hat sich schon verstärkt und schneller vielleicht gemacht durch die Covid in viele Sachen, was wir vielleicht schon vorher gedacht haben, Besorgen gemacht haben, hat sich verstärkt. Und zum Beispiel eine Frage kommt immer wieder: Mit Nachhaltigkeit kann man auch Geld verdienen oder ist das nur ein bisschen was Gutes tun? Und ich denke, in Covid haben wir auch gelernt, dass es reicht einfach nicht nur finanziell gut zu sein, auch und es fehlt viele Sachen ganz unerwartet. Und auch die sozialen Aspekte hat man dann gemerkt, Gesundheit zum Beispiel, dass man auch Ausbildung auf alternative Seite sehen muss. Das sind die Sachen, viele soziale Sachen, die sind auch dann zur Nachhaltigkeit gekommen. Und auf der anderen Seite, viele Unternehmen hat auch die Chance benutzt, einfach die Leadership zu zeigen, eigene Initiative zu zeigen, wie die auch die Mitarbeiter oder vielleicht die Suppliers mehr gekümmert haben. Das heißt, dieser Stakeholder-Gedanke, was vielleicht im Central Nachhaltigkeit auch steht bei Schroders, da haben wir mehrere Beispiele gesehen. Und was Schönes ist auch, besonders in Europa haben wir auch gesehen, die Regulators, die haben benutzt, diese schwachere Wirtschaftslage, die Incentives, dass die geben oder die neue Pläne für Ausgabe, die sind auch für bessere Zukunft gedacht und nicht nur nochmal Construction. Und so alles zusammen, glaube ich, von Makro und Makroseite, auf jeden Fall hat das sich beschleunigt.
Sie haben das gerade gesagt und so würde ich es auch empfinden wollen. Es ist ja vorher immer der Vorwurf gemacht worden bei ESG, da wäre zu viel Betonung auf Umwelt, auf Environment und dass durch Covid speziell diese Social verstärkt worden ist, wo man vorher eher so über einen Nebenfaktor gesprochen hat, dass jetzt durch Homeoffice und den Umgang von Unternehmen mit ihren Mitarbeitern in der Homeoffice-Situation, dass da eben deutlich stärker wird, dass dieser soziale Aspekt an Bedeutung gewinnt. Würden Sie das so unterschreiben wollen, dass das der größte Impact auf ESG ist, der aus Covid kommt, diesen sozialen Faktor unterstrichen zu haben?
Auf jeden Fall. Ich denke, Wir sehen, dass es gibt viele Situationen, wo man einfach diese menschliche Dimension denken muss, und das sind die sozialen Aspekte. Und das kann man, muss man schon gezielt sich verbessern. Und wenn wir auch wie etwas ganz Einfaches nehmen, Arbeitslosigkeit oder dass bestimmte Berufe zum Beispiel sind überhaupt nicht aktuell. Und man denkt, dass auch wie man diese Leute dann noch motiviert hält und ein auch in Factories zum Beispiel sind wir so, für die bessere Klima muss man die Autounternehmen zum Beispiel mehr Electric Vehicles jetzt verkaufen, ja. Aber die müssen auch irgendwo hergestellt werden, ja. Und dafür braucht man auch motivierte Leute. Und wenn man sieht, vielleicht viele Unternehmen müssen auch die Leute gehen lassen, die Kosten zu reduzieren. Aber dass man auch ein bisschen das sozialer macht und dadurch auch für die Leute, die stehen bleiben, die auch motiviert bleiben, und so weiter. Und solche Sachen sind wirklich ins Spiel gekommen. Und auch Arbeitslosigkeit zum Beispiel, solche Sachen, da muss man auch in die kommenden Jahre wirklich aufpassen, dass man das, was die ESG-Rating-Agentur oder ESG-Analysten immer sehen, wenn ein Company viel Restrukturierung machen muss, das ist natürlich, nimmt auch viel Managementzeit weg, ja. Und das sind die sozialen Aspekte. Und ich glaube schon, dass auch die Investoren auch, solche Faktoren mehr sehen werden und die Unternehmen auch so beurteilen werden.
Was heißt das dann für eine Fondsmanagerin, für Sie, die sich ja mit vor allen Dingen Unternehmensanleihen beschäftigt? Welche Kriterien muss nach Ihrem Verständnis eine nachhaltige Unternehmensanleihe dann eben erfüllen, damit sie für Sie in Frage kommt?
Gut, ich bin natürlich ein nachhaltiger Investor, aber auch eine Fondsmanagerin, Credit Investor, und davon, was ganz am Spitze steht, ist mehr Transparency. Das heißt, dass man wirklich mehr Informationen gibt, auch wenn ein Unternehmen nicht ganz da ist mit Nachhaltigkeit, dass man auch erkennen kann, was sind die Schritte, was ist die Commitment. Und was auch wichtig ist, wenn die Märkte volatiler werden, dass man auch sich mit die Investoren sich beschäftigt. Engagement, ja, das ist noch wichtiger geworden. Auf der anderen Seite, wir sind auch zu einem Punkt gekommen, viele nachhaltige Investoren sind sophisticated geworden. Wir brauchen auch viel mehr Information. Das heißt, wir brauchen einfach, wenn man sagt, zum Beispiel, wir haben ein Ziel bis 2030, so und so, vielleicht Frauen zu haben oder Carbon-Intensität unterzubekommen, dann fragen wir zum Beispiel, okay, das ist in 10 Jahren, aber wie wir wissen, man sieht man, was macht eigentlich in 2 Jahren, 3 Jahren, dass man auch mehr Transparität und mehr quantifizierbare Ziel und dann auch sagt, was sind die Szenarios. Und ich denke, das ist nicht nur wir, das ist auch die Retail Investors und die Regulators, die werden auch sehen, dass die Unternehmen sich für die Zukunft mehr Informationen, die Szenarioanalyse und dann auch zeigt, was sind die dann die Achievement jedes Jahr und so weiter. Und die Gute daran ist, wenn ein Unternehmen da Zeit und Ressourcen investiert, das kann eigentlich, mindestens in meiner Welt, auch eine Überlappung mit der finanziellen Seite haben und dadurch, durch die Information von Financial und Non-Financial und Nachhaltigkeitsseite, ist man einfach ein besserer langfristiger Investor.
Sie haben gerade von Überlappung gesprochen, das ist ein schönes Stichwort. Es gibt ja so Worthülsen, die man immer wieder dann im Anleihenmanagement hört. Da ist von Green Bonds die Rede, da ist von Social Bonds die Rede, von Impact Bonds. Der Bundesverband Deutscher Investmentgesellschaften hat ja unlängst auch European Impact Bonds vorgeschlagen, dass man die noch auflegen soll. Frage an Sie, wie kann man diese Begriffe so ein bisschen Struktur reinbringen und was finden wir dann in Ihrem Portfolio?
Im Portfolio finden eigentlich alle, wir wollen auch, weil das ein nachhaltiges Portfolio ist, dann unsere Investoren, die warten, dass wir auch eine bestimmte Investment in Green Social oder Sustainable Bonds oder SDG-Linked Bonds machen. Der Vorteil ist, dass auch wenn wir zum Beispiel Berichte stellen können, weil ich habe gesprochen, dass Unternehmen müssen transparenter sein. Wir als Fondsgesellschaft müssen eigentlich auch berichten können, was wir machen in Nachhaltigkeitsfonds. Und das ist die Schöne an die, mindestens die neuere, stark strengere Green Bond und Social Bond ist, man sieht wirklich, was man machen will und man muss man dann auch ein Second Party Opinion haben und muss auch regelmäßig da berichten. Und da muss auch man auch Governance zeigen, weil Schroeder zum Beispiel historisch ist auch ein Haus, das auch ein bisschen skeptisch war mit Greenwashing und so weiter. Und da habe ich natürlich auch extra gearbeitet als Bond-Investor-Seite. Die Gute an alle diese Bonds ist, dass das gibt die Unternehmensanleihe-Investoren ein bestimmte Macht, das man nicht hat, wenn man keine Aktienbesitzer ist. Und diese Bonds sind wirklich die Macht von den Bond-Investoren, die sagen, die Unternehmen sagen können, dass man sieht die Commitment und die Verbesserung. Das ist natürlich gut, wenn die Unternehmen nicht nur einmal die Green Bond oder Social Bond emittiert, sondern auch als Unternehmen in die richtige Richtung geht, weil man muss sehen, man kann nicht so ein Bond emittiert und dann eine Controversy haben, dann muss man dann auch nochmal überlegen und Analyse machen. Und die European Union, ich glaube, die haben selbst eigentlich Social Bond Issuance gemacht letztes Jahr, war das auch ein sehr gut, weil ich denke, die Rest of the World haben nicht erwartet, dass in European Union zum Beispiel etwas wie Arbeit, ja, Unemployment Reduction ein Problem sein kann. Und das, glaube ich, hat auch die Tür geöffnet für andere Unternehmen, auch wichtige Sachen wie Ausbildung oder Gesundheit oder mehr Gleichheit oder sogar Mental Gesundheit, solche Sachen zu konzentrieren. Und so, wir denken schon, dass in der Unternehmensanleihen-Universum, in Portfolios, der Teil von dieser Anleihen wird zunehmen.
Wenn wir uns jetzt das Universum für Unternehmensanleihen insgesamt anschauen, wie groß ist dann das, wo Sie sagen würden, das bleibt für uns über, wenn wir unter nachhaltigen Gesichtspunkten, unter ESG-Filter uns unser Universum verdichtet haben? Wie viel Prozent, sagen wir mal, am Gesamtanteil bleibt über und gibt es bestimmte Cluster, die dann ganz bewusst rausgefallen sind?
Das ist eine schwierige Frage. Ich kann nur sagen, dass jeden Tag als nachhaltige Fondsmanagerin und auch unsere große Team von Analysten, wir versuchen, dieses Universum auf einer Seite zu größer zu machen und auf die andere Seite natürlich auch sehen, dass wir, weil wir haben auch stärkere Aufschlusskriterium, ja, und dieses Aufschlusskriterium heißt, wenn man auch sozial und die Umwelt Ausschlusskriterien nimmt, dann mehr als 20% des zum Beispiel europäischen Investment im Universum wird nicht investierbar sein. Und dann von den Resten wollen wir natürlich auch im Fonds zunehmenden, auch, aber auch als Team auf Themen konzentrieren, die auch von vielen kleinen Teilen die Nachhaltigkeit steht. Das kann auch einfach sein, dass man besser connected ist. Ja? Und das mag wirklich manchmal, wenn man Telefon oder mit Internet Connection hat, Digitalisierung, das heißt auch weniger soziale Ungleichheit und mehr Transparenz und so weiter. Und deshalb, wenn wir mehrere Themen im Fonds nehmen, dann ist und auch ein bisschen global investieren können und auch die Flexibilität im Fonds benutzen, dann es gibt keine Ende von Möglichkeiten eigentlich in Nachhaltigkeit-Universum. Ich denke, das ist die Sache. Man auf einer Seite kredibel sein mit Aufschlusskriterien, auf der anderen Seite wirklich sehr flexibel sein von Definition von Themen und dann auch sich auf die Verbesserungskandidaten zu konzentrieren und nicht nur die schon jetzt gut sind. Und da sind die Möglichkeiten immer mehr.
Jetzt ist es ja so, dass es Dinge gibt, die alle Gesellschaften gleich sehen. Sag mal, das Thema Rüstung will man nicht haben oder man hat eine sehr geringe Schwelle oder sehr hohe Schwelle eingebaut, so muss man sagen, dass man keine Rüstungsaktien hat. Atomenergie und andere Sachen, die sind häufig ausgeschlossen. Es gibt aber Dinge, wo Gesellschaften sehr individuell vorgehen und sagen, im Gegensatz zu anderen ist uns dieser Punkt noch zusätzlich wichtig, das wollen wir auch nicht haben. Gibt es bei Ihnen ganz wesentliche zusätzliche Ausschlusskriterien, wo Sie sagen, das haben die anderen vielleicht so nicht drin, Wir haben es aber drin, weil es uns wichtig ist.
Wir sind im Portfolio wirklich frei von Fossil Fuels. Das heißt, wirklich nicht in Versorger, die Fossil Fuels benutzen. Ein wesentlicher Teil in Energieerzeugung. Aber auch keine Oil and Gas Companies, Producers wie ein BP oder Royal Dutch Shell und so weiter. Weil, ja, ganz ernst, wir haben natürlich viele Corporate Bond Portfolio, das wir auch managen bei Schroders. Aber hier wollten wir wirklich in Nachhaltigkeit Portfolios das richtig unterscheiden. Für die richtige nachhaltige Anleger, die wollen keine Sorgen machen, das Portfolio hat vielleicht Fossil Fuel. Erstmal haben wir nicht. Und dann auch, was wir denken, die Menschen süchtig machen können, besonders die vulnerable Leute, und das ist Tobacco, Alkohol, auch Distribution davon, das schließen wir aus. Und natürlich Unternehmen, die große Schaden gemacht haben, sozial oder Umwelt, und das messen wir mit UNGC, Violators. Und dann auch Limitierung von Laggards, was wir denken, zum Beispiel die richtig schlechte ESG-Rating haben, das kaufen wir auch hier nicht. Und dadurch, so die nachhaltige Qualität sollte eigentlich hoch sein, mehr als Durchschnitt sein. Und das strengen wir an. Und wir besprechen natürlich auch zum Beispiel, weil es kann sein, auch mit European Union, dass es gibt einige Sektoren, die vielleicht Transition machen werden. Und dann machen wir auch Kriterien, was heißt eigentlich Transition? Dann heißt das mindestens 40% der Kapitalausgabe zum Beispiel in Renewable Energy und so weiter. Davon, da sind wir auch, wollen wir stark sein. Und zweite ist ganz wichtig für uns, dass auch wenn wir viele Sachen nicht kaufen, dass wir immer noch als Stewardship, Investoren mit diesen Unternehmen besprechen. Dass wir sagen, wir kaufen euch nicht jetzt, aber wenn ihr das machen konnte, schaffen konnte und die richtige Richtung, dann seid ihr in unsere Watchlist. Ja.
Frau Eggerstedt, jetzt ist es ja für den Privatanleger sowieso sehr schwierig, aber auch für den Berater, die individuelle Nachhaltigkeit von Fondsmanagern beurteilen zu können. Und da sucht man sich dann den Rat von Ratingagenturen, die letzten Endes sich Produkte angeschaut haben, die Prozesse des Fondsmanagers untersucht haben und die dann Ratings oder Siegel verleihen. Sie haben gerade das FNG-Siegel für Ihren Fonds bekommen vom Forum Nachhaltige Geldanlagen, ein 2-Sterne-Rating. Wie wichtig ist für Sie so ein Label? Sie haben auch bei Eurosif für den European Sustainable Investment Forum die entsprechende Auszeichnung bekommen. Wie wichtig sind die? Und was sind so die, wo Sie sagen, die fehlen mir noch in meinem Vitrinenschrank, die hätte ich gerne noch dazu?
Sie haben das ja schon gesagt, dass die Investoren, für die ist es schwierig zu wissen, was genau, weil ich meine, die Wahrheit ist, dass Nachhaltigkeit hat auch, das habe ich auch gemerkt, wenn die Investoren Fragen gestellt haben, besonders die Private- oder Retail-Investoren, die haben einige Vorstellungen. Das kann auch sehr persönlich sein eigentlich, was Nachhaltigkeit ist. Und deshalb finden wir, dass die Label-Agency, die dienen auf jeden Fall ein Minimum-Standard. Ja, das ist so das wie, wenn wir ein Produkt kaufen, eine Stiftung, Paarung-Test oder sowas, das ist ein Minimum-Standard. Und wir denken, diese Labels sind die Minimum, das wir haben müssen, wenn wir sagen, dass ein nachhaltiger Fonds ist. Was gut ist auch, dass die Labelagenturen, die denken auch auf die Zukunft. Das ist auch wichtig, dass man auch denkt, zum Beispiel, ich habe vorher die Fossil Fuel Energie gesagt, aber manche Labelingagenturen denken auch Carbon-Intensität, ob man auch eigentlich effizienter sein kann. Und solche Sachen sind auch wichtig. Ich würde sagen, die sind sehr wichtig für uns, weil das gibt unseren Investoren einen Minimum-Standard. Und wir wollen natürlich auch ständig versuchen, eigene Philosophie auch zu bringen. Und diese ganze Arbeit, weil wenn man wirklich ein Label bekommen will, das ist fast, ich sage Monate, es dauert schon Monate. Und wir sehen auch, wie die ganze Unternehmen und nicht nur die Fonds eigentlich die Nachhaltigkeit, was ist die Philosophie, was ist die Ressourcen, was sind die Anstrengungen, was ist die Engagement. Und auch, was wir können wir eigentlich publicly darüber sprechen. Es sind schon viele Faktoren und das macht uns auch mehr informativ, dass, was brauchen die eigentlichen Regulatoren. Und das ist viel Arbeit, aber wir würden schon versuchen, auch zum Beispiel die französische Level zu bekommen und sehen auch, was zum Beispiel europäische SFDR, das kommt auch noch, was sind die verschiedenen Punkte. Und auf jeden Fall wollen wir diese Produkte sehr hohe Standard haben.
Also irgendwas zwischen dem Oscar für nachhaltige Anlagen und der TÜV-Plakette, die sagt, das Fahrzeug tut auch das, was draufsteht. Und ich höre auch so ein bisschen raus, es ist auch die Frage, in welchem Land man den Fonds anbietet. Sie haben gerade Frankreich angesprochen, auch Österreich hat ja eigene Label. Also muss man da auch immer gucken, wo will man in welcher Zielgruppe das Produkt anbieten. Ja, kommen wir mal zu der Frage aktives Fondsmanagement. Das geht ja auch nachhaltig passiv. Wo ist im Bereich der Unternehmensanleihen mit Blick auf die Marktentwicklungen der letzten Monate und auch die zukünftigen, aber auch mit Blick auf den ESG-Filter etwas, wo Sie sagen, da ist natürlich die große Chance des aktiven Fondsmanagements einen Mehrwert zu bieten?
Es gibt, ich denke, wenn man zum Beispiel die UN Sustainable Development Goals ansieht und es gibt um verschiedene Themen, die die Unternehmen, wenn die das umsetzen und es gibt auch Unternehmen, die das möglich machen, für die anderen das zu setzen. Das ist die Enablers. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist, aber zum Beispiel, wie wir versuchen, zum Beispiel, wenn wir denken, dass wir wollen grüner sein, grüne Infrastruktur, dann versuchen wir die ganze Value Chain eigentlich zu sehen, ja. Und zum Beispiel auch eine Chipmaker, die vielleicht hilft, eine Telekom oder ein Handy energieeffizienter zu machen, ja, und auch Data Protection. So einfach die nachhaltigen Themen von vielen verschiedenen Angles zuzugreifen, das hat man dann mehr Opportunität. Muss ich zugeben, da arbeiten wir auch, als Unternehmensanleihenfondsmanagerin ganz wie weit wie möglich auch zusammen mit unseren Aktienkollegen, weil die sind ein bisschen zukunftsorientiert. Und dann versuchen wir die Analysten, die wir zu Hause haben und auch in der Sustainability-Analyse, die mehrere Themen zu ansprechen. Und was wir versuchen auch zum Beispiel natürlich gute Unternehmen, aber auch ein bisschen Improvers, die können auch teilweise durch Emerging Markets kommen und mehr Transparenz bieten. Deshalb muss man einfach alles versuchen, dass man sowieso in einen Unternehmensanleihenfonds versucht. Und wenn der Markt vielleicht Korrekturen, es gibt Phasen, das sehen wir schon, zum Beispiel Renditeanstieg und Spread-Ausweitung. Und wenn man vielleicht einige Ideen hat und der Markt sich ausweitet, dann in den richtigen Zeitpunkt dann auch diese Themen und die Anleihen dann im Fonds kaufen. Das ist auch wichtig.
Werfen wir gegen Ende des Podcasts mal noch einmal den Blick in den Rückspiegel und dann vorne durch die Windschutzscheibe unseres natürlich elektrobetriebenen Autos, was wir gerade hier beide fahren. Sie haben im letzten Jahr 5% machen können. Das ist eigentlich ein sehr gutes Ergebnis für die Unternehmensanleihen im vergangenen Jahr gewesen. Was sind die treibenden Kräfte in diesem schwierigen Jahr gewesen, wo Sie diese Rendite hergeholt haben?
Ich denke, das war wirklich viel harte Arbeit natürlich und von dem gesamten Team. Ja, dass man auch, weil man muss denken, das ist schon schwierig, wenn man von einfach man sehen kann und dann ein ganz virtuelle Wall geht, dass man wirklich kommuniziert über jede Idee mit dem Team und das ansetzen kann. Und dann auch wirklich, was ich gemacht habe im Fonds, ist auch wirklich verschiedene Themen zu bringen, dass ich mehr Diversifikation, weil ich hatte immer das Gefahr, wenn man, oder die Angst, dass wenn ich so viel aufschließe, dass es vielleicht nicht genug Diversification und Ideen gibt. Und einfach deshalb jeder Sektor wirklich durchsuchen, was sind die Investments und auch Hilfe nehmen von unserem Macro-Strategist, weil wir haben viel Analyse gemacht, dass natürlich kann die Verschuldung höher gehen, wenn da kein Revenue gibt, aber auch Liquidität, die Unternehmen, die wirklich sich anstrengend haben, Liquidität zu erhöhen. Und natürlich auch die Makrothemen, die haben EV gesprochen, aber das hat auch natürlich geholfen, auch zum Beispiel Unternehmen, die vielleicht Hydrogen angucken oder Carbon Capture auch teilweise oder zum Beispiel Plastik, recycelten Plastik und wenn jeder von Amazon kauft, dann auch vielleicht recyclable Packaging. Das ist wirklich alle Sorten von Themen zu sehen und natürlich auch Risiko zu nehmen. Ja, das ist die Sache und das ist schwer, weil man ist natürlich, denkt man an Gesundheit und solche Sachen, wir sprechen die ganze Zeit über Virus, aber auf der anderen Seite, wenn da Opportunity geht im Markt, auch wichtig, das zu richtigen Zeitpunkt zu nehmen. Vielleicht geht das auch nicht am Anfang ganz gut, aber dann mit Zeit und langfristiger Orientierung, das versuchen wir mindestens.
Jetzt neigen die Menschen und auch die Anteilsinhaber ja schon zu einer gewissen Projektion, so nach dem Motto 5%. Da soll noch mal einer sagen, man könnte mit Anleihen kein Geld verdienen. Und dann wird das hochprojiziert auf die Zukunft. Das war 2020 möglich. Das muss auch 2021 möglich sein. Wenn Sie so mal in die nächsten Monate reinschauen, was ist das Bild, dass Sie erwarten, würden Sie jetzt eher die Erwartung dämpfen wollen oder würden Sie sagen, nein, das ist durchaus ein realistisches Ziel, da machen wir uns dran?
Ich denke so, dass man muss richtig gut ein bisschen besser balancieren können, weil die Wirtschafter haben jetzt viele Incentives bekommen, ja, das ist unendlich und es gibt schon ein bisschen Gefahr, das konnte Inflation verursachen und dadurch konnte man auch Renditeanstieg sehen. Auf der anderen Seite, die Wachstum sollte eigentlich auch den Unternehmen helfen, besonders die zyklische oder kleine Unternehmen. So, es gibt wie immer Risiken und Chancen und was würde, glaube ich, der optimale Szenario sein, dass die Rendite steigern, auch, sodass man auch, wenn man was kauft, ein bisschen höhere Rendite hat, dann hat man bessere laufende Rendite. Solche Dinge müssen wir sehen. Das heißt, erst im Vergleich zu letztes Jahr, aber eigentlich letztes Jahr, erste Quartal war schon sehr schlecht, als sie es plötzlich ausweitet haben. Und es kann sein, auch dieses Jahr vielleicht der Markt sich ein bisschen negative Return hat wegen Zinsanstieg. Aber dann würden wir versuchen, auch wieder einzusteigen und die richtige Anleihen zu kaufen. Dadurch konnte das auch eine positive Total Return sein.
Frau Eggerstedt, da sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Da frage ich immer meine Gesprächspartner, ob sie eine Literaturempfehlung haben, wo man sich durchaus zu diesem Thema ganz konkret weiterbilden kann oder wo Sie sagen, zum Thema nachhaltige Geldanlagen im Allgemeinen habe ich da mal eine Empfehlung. Das kann eine Internetseite sein, es kann ein Buch sein. Wenn Sie selber eins geschrieben haben, hin und wieder haben wir auch einen in der Sendung, der sagt, darf ich mein eigenes Buch empfehlen. Also wenn Sie eins hätten, das wäre die Chance. Haben Sie für uns eine Literaturempfehlung mitgebracht zum Schluss?
Was ich mitgemacht habe, was ich auch über Weihnachten lese, ist nicht direkt nachhaltig, aber was ein Thema, das zu meinem Herz liegt, ist, das heißt, this book will change your mind about mental health von Nathan Filler und er ist ein kranken Person, wie ein Nurse in einem Mental Hospital und spricht viel über Schizophrenie und auch, was das gut sagt, aber der Grund, warum ich lese, auch, weil ich denke, das sind sehr harte Zeiten zurzeit. Und wenn wir Arbeit haben und sich beschäftigen, hat man Glück. Aber es gibt auch viele Menschen, die leiden unter sich. Und wir wissen, dass die Krankenhäuser sind voll. Aber auf der anderen Seite, es kann sein, wenn man mental Probleme hat, dass man nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist auch ein Thema, das wir eigentlich sprechen. Wenn wir mit den Unternehmen sprechen, das fragen wir auch, was habt ihr für Community gemacht und die Social Society und so weiter. Und das ist ein sehr gutes Buch, finde ich. Und für Schroders ist eigentlich auch Mental Health ein sehr wichtiges Thema gewesen, die ganze letztes ein Jahr, dass wir auch von Arbeit und eigenes Leben ein Balance machen. Ich würde schon denken, dass die Leute ein bisschen daran denken sollten, weil wir wissen nicht, was, wenn die zum Beispiel jüngere Menschen nicht Universität gehen und von zu Hause alles digital machen müssen, was die Auswirkung sein konnte für die, ja, für die nächsten 10 oder 100 Jahre. Und ja, das ist der Buch, das ich gerne lese.
Frau Eggerstedt, ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich habe mich lange nicht mehr so charmant über ein so trockenes Thema wie Anleihen mit jemandem unterhalten können. Danke dafür. Sie haben gerade von den schwierigen Zeiten gesprochen. Ich danke den Zuhörern, dass Sie in den schwierigen Zeiten uns 30 Minuten geben, in denen Sie uns zugehört haben. Ich kann nur sagen, empfehlen Sie den Podcast Suscon, wenn er Ihnen gefällt, und auch den Geschwister-Podcast Fondgedanken gerne anderen weiter. Bewerten Sie uns, wo es geht, in den sozialen Medien. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments.